Es ist tatsächlich so, dass man sagen kann, wenn man immer weiter zurückgeht, dann kommt man auf urmütterliche Göttinnen.
Ja, ich würde gar nicht mal sagen urmütterlich, sondern es ist einfach, das Schöpferische ist den Frauen ja eingeboren, könnte man sagen. Also insofern ist eigentlich egal, wie sie schafft. Zum Beispiel, wenn wir hören, die Göttin Neith schafft die Welt mit 7 Sprüchen, dann ist es zum Beispiel einfach die Kraft des Wortes. Also die Göttinnen können in vielfacher Weise schaffen. Sie müssen nicht leiblich gebären, aber schöpferische Kraft ist überall oder auch bei Aphrodite, die einfach, wo es heißt, die gibt den Impuls, dass sich alle Arten freudig mehren. Und die Freude ist eben auch was ich denke, das ist sehr wichtig dabei, auch wenn es von Isis heißt, du bestimmtest jeden Tag zur Freude. Dann ist das doch was völlig anderes vom Gefühl her, als wenn man sagt, unter Dornen und Disteln werde ich auf deinen Weg streuen und unter Schmerzen wirst du gebären. Das sind ja völlig andere Welt- und Lebensmodelle. Und so kann man sagen, das Schöpferische ist immer mit den Göttinnen verbunden und in der Regel auch das Ende, sodass sie eigentlich den ganzen Kreislauf von Geburt bis Tod in ihrer Hand haben. Und damit ist eigentlich auch immer Beidseitigkeit verbunden. Sie sind lebensfroh, sie sind lebendig, sie sind liebend, sie sind aber auch aggressiv, sie können zerstören. Und genau diese Seite will man ja an Frauen nicht wahrhaben. Und das ist eben ist ja auch so ein Verhängnis, weil man dann von den Frauen, wenn man so polarisiert, dann will man von weiblich immer das Mütterliche, das Nährende, das Liebende, das Zugewandte und das Stützende. Aber man will eigentlich nicht sehen, dass auch weiblich genauso mit aggressiv, mit kämpfend, auch mit tötend verbunden sein kann. Also dass Frauen eben das ganze Spektrum des Lebens repräsentieren und dann eben auch diese Qualitäten haben, die wir immer als männlich sehen. Und insofern ist die Frau eigentlich mit allem verbunden, mit allen positiven wie negativen Eigenschaften. Aber man will eigentlich in unserer Kultur von der Frau nur das Dienende und das Stützende und das Helfende und das Fürsorgliche. Und das ist dann angeblich weiblich, aber alles da, wo sie für ihre Rechte kämpft, wo sie hintritt, wo sie auch aggressiv ist, auch mal schreit oder einfach auch Grenzen setzt, dann heißt es auf einmal, das ist nicht mehr weiblich, da ist ein Mannweib und das ist nicht das entartete Weiblichkeit. Und da sitzt eben auch schon so ein Fehler im Getriebe, dass man die Frau immer gehälftet hat, teile und herrsche. Und man hat ja eigentlich die Hälfte ihrer Qualitäten abgesprochen, die sie bei allen großen Göttinnen sehr selbstverständlich hat.
Man hat ja die Männer an sich auch gehälftet.
Wenn man die Frauen hälftet, hälftet man auch die Männer, und deshalb ist uns auch mit einem androgynen Gottesbild nicht wirklich geholfen, wo dann am Schluss die Frau wieder zum Aspekt im Mann wird oder eben die Göttin zur weiblichen Seite des männlichen Gottes. Damit wird uns überhaupt nicht geholfen, weil wir dann, wenn wir ein androgynes Gottesbild haben, dann gehen wir erst recht von dem aus, der Mann ist herrisch, aggressiv, kämpferisch und bestimmend und die Frau ist fürsorglich, nährend und nachgiebig und weich und was weiß ich. Und dann müssen wir uns praktisch auch noch auf diesen Gegensätzlichkeiten, da müssen wir uns dann auch regelrecht drauf einschwören, denn wie sollten wir bei einem androgynen Wesen merken, wann handelt es nun weiblich-mütterlich und wann handelt es väterlich-strafend? Das heißt also, wir müssen dann die Kategorien noch mehr festlegen und das wird noch lebensfeindlicher. Also deshalb favorisiere ich kein androgynes Gottesbild.
Gab es dann zu diesen mächtigen schöpferischen Göttinnen auch ein männliches Pendant?
Es gab immer männliche Pendants, mehrere. So ist eigentlich ganz klar, dass der Monotheismus ist eigentlich die einzige Form der Theologie und auch des Gottesbildes, die so intolerant nur eine einzige Gestalt gelten lassen will, wo man sagt, der Gott ist eindeutig männlich. Oder eben höchstens noch Mann weiblich mit diesen entsprechenden Nachteilen. Aber eigentlich so da, wo wir Göttinnen haben, haben wir immer Polytheismus. Und das heißt auch, wir haben verschiedene Kräfte, wir haben mehrere Göttinnen, mehrere Götter. Und es ist immer ein Zusammenspiel. Und die Göttinnen lehnen ihre Partner nicht ab, sondern arbeiten mit ihnen zusammen, sind ja häufig auch Liebespaare, wie bei Isis Osiris, Ishtar Tammuz und die Liebe wird auch sehr, sehr stark gefördert und Liebe geht eigentlich immer nur zu zweit. Also wir brauchen mindestens zwei und sonst geht es nicht. Und insofern ist klar, da ja die Welt aus männlichen und weiblichen Polen besteht, also die wir einfach mal so charakterisieren, ist es auch wichtig, dass die beiden in einem Liebesverhältnis zueinander stehen, damit es der Welt gut geht. Zum Beispiel bei diesem matrilinearen Volk der Navajo, die sind da auch ziemlich einzigartig, die sagen, alles muss eine weibliche und eine männliche Form haben. Das heißt, sie haben weiblichen Regen und männlichen Regen. Und sie haben weibliche Erde und männliche Erde, sie haben weibliche Donner und Blitze und männliche, also sie haben von allem weiblich und männlich. Es gibt gar nichts auf der Welt, was nicht männlich und weiblich wäre. Und wenn sich dann die große Göttin, die sich wandelnde Frau mit der Sonne, mit ihrem Partner praktisch liebt, dann ist das die Vereinigung von allen Gegensätzlichkeiten der Welt und es ist sozusagen eine kosmische Gestalt. Und das finde ich eben sehr, sehr schön auch zu sagen, es gibt von allem männlich und weiblich und jedes einzelne Ding, ich meine, die würden es ja nicht mal Ding nennen, aber jede einzelne, alles was vorkommt, egal was, es gibt in jedem männlich und weiblich. Auch noch im Stein, es gibt etwas männlich und etwas weibliches. Und damit zeigt sich eigentlich ein großes Verständnis davon, dass es beides gibt und beides muss auch interagieren und der Bestand der Welt hängt davon ab, dass männlich und weiblich friedlich zusammenkommen, trotz aller Konflikte, immer wieder die Konflikte lösen und das setzt sozusagen den Kosmos in Gang.
Das ist auch das, wo wir hinwollen, denke ich. Gibt es dann, also wir haben ja jetzt das, dass das Männliche überwiegt, also dass es einen männlichen Gott gibt und das Weibliche eben weniger wert ist, sagen wir es mal ganz klar so. Mhm. Gab es denn auch Systeme, in denen das Weibliche ein Übergewicht hatte, die weibliche Göttin?
Ich denke, es gibt es immer. Allerdings, so wie der Polytheismus strukturiert ist, gibt es eigentlich nicht ein feststehendes Weibliches, was immer drüber steht, sondern so wie ich polytheistische Systeme bisher kennengelernt habe, ist das so wie so Waagschalen. Mal überwiegt das eine, mal das andere, mal überwiegt die eine, dann überwiegt vielleicht eine andere und dann mal ein anderer. Und in der Regel ist es ein Zusammenspiel der Kräfte und es geht gar nicht darum, wer ist oben, wer ist unten. Also diese Vorstellung ist ja hierarchisierend und die kommt für mich erst wirklich bahnbrechend durch Monotheismus und Patriarchat. Bis dahin gibt es einfach wechselndes oben und unten, aber nicht so statisch und keine Hierarchien. Das ist also für uns dann, und wenn wir oft so einen Polytheismus angucken, dann kommt bei uns der Göttervater. So ein Quatsch, das sind ganz viele. Es gibt genauso die Göttermutter und wer jetzt jeweils welche Macht hat, das wird eigentlich ausgehandelt. Und darüber gibt es ja auch entsprechende Geschichten. Und das heißt eigentlich, es gibt keine feststehenden Hierarchien. Im Polytheismus nicht. Wir machen es zwar oft draus, weil wir wollen anscheinend immer etwas Oberes haben und meistens männlich Oberes. Deshalb kommen die Göttinnen manchmal vielleicht gar nicht in den Blick, aber polytheistische Systeme sind antihierarchisch.
Das finde ich jetzt einen sehr interessanten Punkt. Also es ist ja dann auch so, dass diese Götter sind ja auch ein bisschen was anderes als das, was wir als Gott sehen, weil unser Gott ist ja sehr fern, also sehr erhaben. Und diese Götter scheinen mir mehr so verschiedene Aspekte eines einzigen großen Göttlichen zu sein, das man immer wieder zu jeder Gelegenheit in anderer Form anruft, mit einem anderen, sich in anderer Form annähert und ein Göttliches, das sich auch in dem, was da ist, ausdrückt, also das gar nicht so fern ist.
Ja, ich meine, wir müssen natürlich sowieso immer davon ausgehen, wir reden immer über Bilder. Das Göttliche, wie es in sich ist, können wir ja nicht erkennen. Und deshalb finde ich es wichtig, viele Bilder auch zu kultivieren. Und nicht, du sollst dir kein Bildnis machen, ist in dem Sinn fast schon wieder engführend. Wenn wir zum Beispiel auch sehen, gerade in Indien wird das natürlich sehr kultiviert, aber es stimmt, denke ich, für alle. Eigentlich sind die Gottheiten spiegeln auch ein Stück weit das Leben unserer Seele wider. Insofern hatte C.G. Jung, denke ich, mit seiner archetypischen Psychologie durchaus was Richtiges dann angesprochen. So wie auch die Inder eben sagen, eigentlich sind die Göttinnen und Götter, das ist so ein nach außen projiziertes Seelenfeld. Und da habe ich auch den Eindruck, dass es ein Stück weit so ist. Wir projizieren nach außen, was wir im Inneren mal plakativ gesagt empfinden. Andererseits sind wir durch diese Vorstellung natürlich auch immer schon eins mit dem Göttlichen. Das Göttliche wäre danach nie von uns getrennt. Und wir entfalten es dann, indem wir ihm Raum geben, indem wir ihm Bilder geben, entfalten sich die Gottheiten und gleichzeitig auch unser seelisches Leben, sodass wir dann etwas haben, was überhaupt nie voneinander getrennt ist, sodass Göttliches und Menschliches immer in eins gehen und im Grunde Tierliches natürlich auch. Das wird bei uns natürlich völlig vergessen, weil wir dem Tier überhaupt keinen richtigen Ort mehr zuerkannt haben.
Das heißt denn eigentlich, unsere Bilder vom Göttlichen zeigen auch unser Seelenleben, auch als Kultur, als Gesellschaft, und dieses Seelenleben wirkt dann auch, also dieses Seelenleben, das sich in diesem Göttlichen ausdrückt, in diesem Göttlichen, ja, spiegelt, das wirkt dann auch wieder zurück auf unsere Kultur, auf unsere Gesellschaft.
Ja, so könnte man es eigentlich sagen. Und deswegen ist es auch so wichtig, ich sage immer, eigentlich müsste man sagen, gebt uns Bilder, gebt uns Flügel. Also durch viele Bilder nähren wir unser seelisches Leben. Und je mehr wir da verkümmern, umso mehr liegt eigentlich alles brach, was schöpferisch und kreativ sein könnte.